Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Tunats Thema. Wie die letzte Ausgabe zu Taylor Swift wird auch diese Folge sehr musikalisch geprägt sein. Erneut geht es darum, ein Musikphänomen mit erstaunlicher Sogwirkung zu hinterfragen und sich der Antwort zu nähern, weshalb gerade dieser medial transportierte Inhalt eine derart starke Suggestion auszulösen vermag. Um das herauszufinden, blicken wir weit den Horizont entlang, bis unser Blick und unser Ohr da angekommen ist, wo die Sterne am hellsten leuchten, dort, wo die Stars noch am größten sind. Die Sprache ist von BTS, der koreanischen Band, deren Dynamite weit über die hiesigen Grenzen hinweg strahlt und ein verloren geglaubtes Groupie-Tum zurückbrachte. Die Widersprüche zwischen kalkulierter Perfektion und ungefilterter Emotionalität, zwischen künstlerischer Seele und künstlichem Produkt sind dabei noch viel komplexer als in den 90er Jahren. Doch vielleicht liegt ja gerade in diesem Spannungsfeld die entscheidende Energie. Fragen werde ich das. Lisa-Sophie Scheurell, K-Pop-Expertin und Podcast-Moderatorin von Kennst du BTS? Ja, wie angekündigt ist sie mir jetzt zugeschaltet, die Wissensjournalistin und K-Pop-Expertin Lisa-Sophie Scheurell. Hallo Lisa-Sophie.
Hi, hi.
Du und dein Podcast-Partner Dongin Kim verbindet in eurer Aufarbeitung zu BTS journalistische Analyse mit persönlichen Berichten, weil ihr eben beide auch selbst Fans der Band seid. Vielleicht kannst du also, bevor wir dann ins Theoretische gehen, mal kurz erzählen, wie du eigentlich persönlich auf K-Pop und BTS gestoßen bist.
Bei mir war das Ganze 2018 eher so ein bisschen durch Zufall. Ich habe eine Doku geguckt, damals bei Netflix. Und da ging es um K-Pop im Generellen. Und ich habe eh schon länger eine Affinität für generell asiatische, ostasiatische Kultur, weil ich da eine Zeit lang gelebt habe und fand es ganz spannend, habe mir das dann angeguckt. Und da wurde BTS so nebenbei erwähnt, die waren gar nicht so der große Hauptakteur in dieser Doku, aber ich fand sie ganz cool und habe mir so ein paar Songs auf meine Playlist gemacht. Und dann, ein paar Monate später, habe ich bei YouTube in den Trends gesehen, dass ein Musikvideo von BTS auf Platz 1 ist. Und das Musikvideo habe ich mir angeschaut und ich fand es direkt super trippy. Also es ist auch ein ziemlich trippy Musikvideo, muss man sagen. Es ist von Idol, von dem Song Idol. Und dann war mein erster Gedanke irgendwie, ich will einfach wissen, wie die heißen. Ich will wissen, wer ist. Und das ist so ein Satz, der ist im K-Pop oder in K-Pop-Fandoms schon iconic, weil das so ist, wie sehr viele reinstarten. Die sind so, ich will nur die Namen kennen. Ich will nur wissen, wie die heißen und wer ist. Und dann geht's los mit dem Rabbit Hole. Dann schaut man sich wochenlang nichts anderes an als BTS-Videos. So war es bei mir.
Also war das so der, ja, vielleicht so ein Affekt, der da auf dich übergesprungen ist? Also war das so die Art des Gesangs oder die Art der Performance? Oder was würdest du sagen, was dich da so gecatcht hat?
Ich glaube viel. Also A, weil ich schon so 2, 3 Songs von denen kannte und die ganz cool fand und ich auch diesen Song sehr mochte, weil ich die Choreografie, die getanzt wurde, sehr cool fand und auch einfach deren Looks und deren Aussehen so außergewöhnlich waren. Sowas hatte ich vorher noch nie gesehen in dem Musikvideo und dann dachte ich so, da will ich mal reingehen.
Ja, da können wir vielleicht dann, wenn wir das später theoretisieren, ja nochmal drauf zurückkommen, weil man könnte ja auch sagen, gerade so das Outfit und auch die Choreografie sind ja auch Teil des Idol-Systems eben, also des Planerischen, was dann zum Tragen kommt. Erstmal würde ich aber nochmal auf die Art der Fangemeinde zu sprechen kommen. Es ist ja so, dass man das Fandom von BTS als ARMY bezeichnet. wenn ich das jetzt mal ganz oberflächlich betrachte, könnte man mit so einer erstmal vielleicht militärischen Konnotation so einen krassen Kontrast zum doch eher so emotional sensiblen Image der Band sehen. Aber tatsächlich steckt ja auch etwas ganz anderes dahinter. Was bedeutet denn Army?
Also es hat tatsächlich zwei Bedeutungen. Diese militärische Konnotation, die man hat, die ist tatsächlich nicht verkehrt, weil BTS am Anfang in den ersten Jahren sehr mit diesem Image von, und das steckt auch in ihrem Namen drin, wir sind kugelsicher gespielt haben. Also Pangtan Sonyeondan, was ja der lange Name von BTS ist, steht für kugelsichere Pfadfinder. Und kugelsicher war damals so ein bisschen, wir sind kugelsicher gegen die ganzen Hater, keiner kann uns was. Und deren Logo war damals auch so eine kugelsichere Weste sozusagen. Und das ist so ein bisschen, dieser Begriff Army spielt so ein bisschen damit. Klar, es klingt zum einen nach dem Militär, aber zum anderen ist es auch eine Abkürzung. Steht für Adorable Representatives MC for Youth. Also die süßen Repräsentanten, die ihre Generation nach außen hin repräsentieren sozusagen. Also so ein bisschen das, was BTS auch immer sein wollten, das Sprachrohr einer Generation, und wir repräsentieren auch diese Generation mit ihnen zusammen.
Ist das vielleicht auch so, den Gedanken hatte ich, der huschte bei mir jetzt gerade kurzfristig nochmal durch, dass das vielleicht auch so eine versteckte Persiflage oder ironische Ebene auf das Militär, also so eine versteckte Gesellschaftskritik, dass man sagt, wir stellen zwar diese erste oberflächliche Assoziation in den Vordergrund, aber die dechiffrieren wir dann nochmal?
Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir tatsächlich selber noch nie gestellt. Ich kann mir schon vorstellen, weil sie am Anfang ja auch viele Songtexte gemacht haben, die sehr gesellschaftskritisch waren und das sich so angeguckt haben, dass da diese Ebene mitspielt. Aber genau wissen kann man es natürlich nicht.
Nee, ich dachte nur, weil das fügt ja dem Ganzen dann nochmal eine neue Ebene zu. Und dann denkt man nochmal neu, wie wir das auch jetzt gerade eigentlich schon gemacht haben, nochmal neu über den Ursprung und die Bedeutung dieses Begriffs nach. Und dann könnte man ja vielleicht dazu tendieren, dass man die ursprüngliche Bedeutung, die es vielleicht in der Vergangenheit gesellschaftliche hatte, mal überdenkt oder dem auch eine neue Ebene zufügt. Also so vielleicht semantisch oder so, aber das ist natürlich dann Interpretation, ne?
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall, und das ist ja unbenommen, das stellt ihr in eurem Podcast ganz stark heraus, dass diese Community, die so loyal hinter dieser Musikgruppe steht, einer der großen Erfolgsfaktoren ist. Wie bei Taylor Swift zum Beispiel auch, spielt ja dabei Social Media eine ganz wichtige Rolle. Ihr sagt jetzt aber, BTS gehe im Vergleich zu ihr noch einen entscheidenden Schritt weiter. Welchen genau?
Ist es natürlich schwer, 7 Männer aus Korea mit einer Frau aus Amerika zu vergleichen. Da ist natürlich, gibt es erstmal mehr Content auf Social Media, weil es einfach mehr Menschen sind, ne? So 7:1. Sie sind extrem persönlich, muss man sagen. Und das waren sie schon immer, von Anfang an. Am Anfang hat das darin gestartet, dass die Firma hinter BTS nicht besonders viel Geld hatte. Die waren ganz klein und arm und mussten halt gucken, wie sie irgendwie über die Runden kommen. Im Gegensatz zu den ganzen anderen K-Pop-Gruppen und die ganzen Firmen dahinter, die alle sehr viel Geld hatten. Und deswegen hatten sie kein Geld, große Promo-Videos zu machen oder die auf irgendwelche Promotouren zu schicken vor dem Debüt oder kurz nach dem Debüt. Und deshalb mussten sie das alles selber in die Hand nehmen. Sie haben selber Livestreams gemacht, sie haben selber Blogposts gemacht, Fotos, jeden Tag irgendwas von sich geteilt. Und das ist mit der Zeit, glaube ich, einfach auch dem Erfolg geschuldet ein bisschen weniger geworden. Aber sie sind immer noch sehr aktiv. Also es gibt regelmäßig wirklich Livestreams, wo die Jungs sich einfach hinsetzen. Und klar, die sind oft auch mit der Firma abgestimmt, dass sie so wissen, okay, jetzt mache ich den Livestream und da und darüber will ich vielleicht ungefähr reden. Aber an sich sind sie sehr frei in dem, was sie da erzählen, worüber sie reden. Okay. Da werden sie super persönlich, emotional erzählen, wie ihre Woche war, wie es ihnen geht, reden tiefgründiger über Songtexte, über das, was ansteht und so. Also da hat man das Gefühl, man kommt denen wirklich sehr nah.
Okay. Ihr sprecht da ja auch von so einer Art Fanservice, den die praktisch dann auch schon mit vorgeplant haben eben. Könnte man vielleicht auch sagen, dass der vielleicht im Vergleich zu Taylor Swift, die ja schon auch so Anflüge von sowas hat, wie sie schenkt ihren Fans dann irgendwie Weihnachtsgeschenke oder backt Plätzchen für die, aber dass das bei BTS nochmal ein bisschen ungefilterter wirkt und irgendwie vielleicht nochmal eine andere emotionale Qualität hat, ist da vielleicht?
Also ich glaube, dass der Begriff Fanservice ist ein Begriff, der nicht nur auf BTS zutrifft, sondern das ist ein K-Pop-Begriff. Also der ist wirklich etabliert in der K-Pop-Industrie und der wird von Anfang an mitgedacht. Also wirklich, wenn eine Band debütiert, dann ist es so, okay, wie können wir die Connection zu den Fans aufbauen? Weil die Firmen natürlich wissen, die Fans ist das, wo das Geld steckt, die Fans ist das, wo der Erfolg steckt und deswegen machen wir Fanservice. Da fällt ganz viel unter den Begriff. Da fällt drunter, dass die, wenn sie mal Autogrammstunden geben, was sie schon lange nicht mehr gemacht haben, aber früher haben sie das häufiger gemacht, dass sie dann sich wirklich Zeit nehmen für jeden einzelnen Fan, kurz mit denen sprechen und da einfach ja so eine intime Atmosphäre aufgebaut wird. Ich persönlich, ich bin auch ein Swiftie tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht so ein großer Swiftie, wie ich jetzt eine große Army bin. Aber ich habe schon das Gefühl, dass BTS ein bisschen persönlicher ist und da ja ein bisschen tiefer blicken lässt vielleicht als eine Taylor Swift.
Okay, okay. Ja, aber ist natürlich auf jeden Fall so ein interessanter Punkt, weil manchmal liegen ja so die Erfolgsunterschiede. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gerade so die Albenverkäufe von BTS sind und die starten ja jetzt auch so diese große Tour. Ja. Ist das so vergleichbar mit der Eras Tour von Taylor Swift?
Okay. Auf jeden Fall vergleichbar mit der Eras Tour. Mhm. Es war, glaube ich, bei BTS mindestens genauso schwer, Tickets zu bekommen wie bei Taylor Swift. Also ich war auch damals bei Taylor Swift und da habe ich keine Tickets bekommen, sondern hatte dann Glück, dass eine Freundin welche gekriegt hat und ich über sie dann mitgehen konnte. Bei BTS hatte ich Glück, aber es gab so viele Menschen, die kein Glück hatten. Also diese Art von Tour kann man auf jeden Fall mit der Eras Tour vergleichen. Auch die Größe der Tour, der Stadien, die Länge der Tour, die vielen Stops und das Produktionsvalue. So der Aufwand der Produktion, der da reingesteckt wird, ist schon krass bei beiden.
Okay. Ja, ich jetzt so, was die Albenverkäufe, weiß ich natürlich, dass irgendwie BTS da die erste K-Pop-Band war, die dann international auch extrem erfolgreich wurde und dann auch den ersten Nummer-1-Hit hatte in USA und so. Mhm. Wo man natürlich, aber ich kann das jetzt nicht so ganz abschätzen, ob die schon zum Beispiel an so Künstlerinnen wie Beyoncé rankommen oder Taylor Swift so vom Gesamtumsatz her.
Was man sagen kann, ist, dass BTS die erfolgreichste Band der Welt ist. Also sie haben die meisten Streaming-Zahlen und die meistverkauften Alben als Band. Sie kommen jetzt von den Zahlen her nicht an zum Beispiel Bad Bunny ran, der ja, soweit ich weiß, aktuell der erfolgreichste Solo-Künstler ist weltweit. Mhm. Aber wenn man sich so die Top 10 der Most Streamed Artists auf Spotify anschaut, dann ist BTS auf jeden Fall darunter. Also die reihen sich so ein bei Beyoncé, Taylor Swift und so.
Ja, weil genau bei sowas denkt man eben, dass halt so gerade so kleine Nuancen vielleicht auch dann große Unterschiede im Erfolg machen können. Einfach wenn sich das auf einer emotionalen, zwischenmenschlichen Ebene oder parasozialen Ebene, wie ihr es auch im Podcast rausgearbeitet habt, bewegt, dann sind das manchmal ja auch gerade so die kleinen Sachen, die dann praktisch einen großen Ausschlag geben. Bevor wir gleich nochmal dazu kommen, so dieses Idol-System oder diese Musikbranche in Südkorea, mal nach deren Strukturen zu fragen, können wir vielleicht noch mal einen Widerspruch durchgehen, weil ich so denke, dass wenn man die Schlussfolgerung nimmt, dass diese koreanische Musikbranche ein so detailliertes Micromanagement und eigentlich auch so ein stark planerisches Vorgehen wählt, vielleicht wie nirgendwo sonst auf der Welt, eben genau dieses Idol-System, ist das dann nicht so, dass das eigentlich auch einen Widerspruch darstellt, der auch ein großes Problem eigentlich aufmacht?
Das ist sehr interessant. Also ich glaube, das ist so eine Frage, da gibt es gar keine eindeutige Antwort zu, weil das stimmt total, also du hast total recht, in dem, dass die K-Pop-Branche extrem micromanagt, dass die auf die kleinsten Sachen aufpassen, dass da wirklich auf jedes kleinste Detail geachtet wird. Vielleicht mehr als in anderen Musikindustrien, kann durchaus sein. Und du meinst jetzt wahrscheinlich den Widerspruch, dass es sich trotzdem so persönlich anfühlt, obwohl es so gemicromanaged ist. Ne? Ja, ich glaube, das ist sowas, das sollte man als Fan einfach nicht vergessen. Also man sollte als Fan jetzt nicht davon ausgehen, dass alles nur geschauspielert ist oder alles unecht ist und nur gestellt, weil das glaube ich nicht. Dafür sind sie dann doch zu persönlich und sehr raw in ihren, wie sie sich teilweise äußern. Also sie geben sich sehr, sehr echt. Okay. Aber man darf natürlich nicht vergessen, klar, es kann sein, dass da Leute hinter der Kamera stehen auf der anderen Seite, die denen jetzt keine Schilder hochhalten, wo steht, bitte sag das, aber die einfach so ein bisschen darauf achten. Ja, diesen Widerspruch, den muss man als Fan, glaube ich, ein bisschen aushalten. Das ist einfach so.
Okay. Ja, weil wenn man jetzt sich auch auf so einer Gefühlsebene bewegt und es darum geht, dass von deren Seite Gefühle ausgedrückt werden und dann praktisch ein Aspekt ist, dass diese Personas von dem Management vorher schon festgelegt wurden und so praktisch festgelegt wurden, wer nimmt welchen Charakter ein. Und zum Beispiel auch Das ist ja dann auch die Frage, wie stark ist der eigene Anteil an den Songtexten?
Also ich, bei diesen Personas ist es so, ich habe das Gefühl, das ist immer was, das wird ganz am Anfang festgelegt, wenn die Band ihr Debüt hat, da wird gesagt, der ist der Haupttänzer, der ist der Hauptrapper, der ist der Hauptsänger und der ist der, der besonders gut aussieht, so ein bisschen. Mit der Zeit weichen sich diese Rollen aber extrem auf. Also jetzt heutzutage würde man gar nicht mehr sagen, das sind die Rollen bei BTS. Du weißt, das sind die Leute, die rappen, das sind die Leute, die singen. Und das ist derjenige, der so ein bisschen der Anführer ist, weil er ist derjenige, der die Gruppe oft nach außen hin, gerade im Ausland, repräsentiert, weil er eben fließend Englisch kann und die anderen nicht. Also so, das sind so die Rollen, die es gibt. Aber es gibt jetzt nicht mehr so starre Rollen, wie das am Anfang gesagt wird. Jeder von denen findet seine eigene Persona im Laufe der Zeit. Und die sind immer angepasst an die Charaktere der Jungs. Also der eine, der ist halt ein bisschen mehr in sich gekehrt und ein bisschen melancholischer. Dann ist das auch die Persönlichkeit, die er so auf der Bühne zeigt. Der schreibt dann vielleicht die tieferen Songtexte, die, wo es mal hart wird auch, wo es vielleicht auch unangenehm ist, als Fan sich das anzuhören, wenn die darüber erzählen, wie schlecht es ihnen ging, dann und dann. Und dann gibt es eine Person, der ist jemand, der ist generell eine Frohnatur, wie man so schön sagt, jemand, der immer gut drauf ist oder so. Und das ist dann auch die Persönlichkeit, die man auf der Bühne spürt von dieser Person. Also es ist so, dass sich da die privaten Persönlichkeiten und die Bühnenpersönlichkeiten schon auf jeden Fall auch ein Stück weit vermischen. Und dass BTS selber auch schon gesagt haben, dass sie irgendwann an den Punkt gekommen sind, wo sie Probleme hatten, ihre Bühnenpersönlichkeit und ihre private Persönlichkeit zu trennen, was eigentlich ja etwas total Wichtiges ist in diesem Job, den sie haben. Und dass es manchen von denen dann teilweise schon schwer gefallen ist. Also das muss man schon sagen. Und weil du eben auch angesprochen hattest, inwiefern sie bei den Songtexten mit involviert sind, sehr viel, BTS wirklich sehr viel. Die jetzt zum Beispiel von dem neuesten Album Arirang gibt es keinen Song, an dem nicht mindestens einer von ihnen involviert war. Meistens sind es sogar mehr. Es gibt so, ich sag mal so, die zwei, drei, vier Songschreiber, die zwei, drei, vier Songwriter aus der Gruppe, die da besonders viel Energie und Zeit reinstecken, die das besonders gut können, die da eine große Liebe für haben. Und die sind eigentlich wirklich an fast jedem Song beteiligt. Es gibt Songs und das sind dann die Songs, die leider, muss man wirklich sagen, aus Sicht der ARMY diejenigen sind, die in Amerika den krassesten Durchbruch hatten und die Riesenaufmerksamkeit bekommen haben, die eben nicht von BTS geschrieben wurden, weil sie sehr auf dieses westliche Pop-Hören ja gemünzt waren, wie ein Song namens Butter oder Permission to Dance. Bei Dynamite war BTS zumindest noch ein Teil involviert, aber die anderen beiden Songs, da haben sie sich komplett rausgezogen. Und als Fan merkt man das auch. Man merkt, wenn sie involviert sind und wenn sie nicht involviert sind.
Ja, vielleicht kannst du uns nochmal, auch für Leute, die nicht so tief drin sind, nochmal einen Eindruck verschaffen, wie so diese Musikbranche, dieses System in Südkorea, wie das so aufgebaut ist. Also was es da so für Firmen gibt, wie die an die Talente kommen, das ist ja auch eine ganz spezielle Form. Ich weiß nicht, ob es die so in Europa noch gibt oder mal gab, inwieweit sich das verändert hat. Vielleicht kannst du da mal sagen, was greifen da so für Mechanismen?
Voll. Also ich glaube, so in der Art und Weise gibt es und gab es das auch nie in Europa.
Okay.
Wir kennen natürlich so Castingshows wie, keine Ahnung, Popstars oder DSDS und so. Aber die sind natürlich auch dafür da, um nicht unbedingt am Ende eine erfolgreiche Band herauszubringen, vor allem inzwischen nicht mehr. Ich meine, ich kriege gar nicht mehr mit, wenn DSDS läuft, ehrlich gesagt, sondern halt einfach für den Entertainment-Faktor von der Show selber. In Korea ist es so, es gab eine ganz, ganz lange Zeit lang drei große Firmen, YG, SM und JYP Entertainment. Die haben alle Entertainment hinter ihrem Namen. Das sind alles Abkürzungen. Das sind die drei großen Firmen gewesen. Da kamen alle großen K-Pop-Bands eigentlich her. Und dann gab es halt die kleine Firma Big Hit Entertainment, von der BTS kommt, die irgendwann wirklich extrem groß gewesen ist und jetzt auch eine der Big Players in diesem Markt ist. Diese, also bei BTS, die Entstehungsgeschichte ist noch ein bisschen anders als bei diesen anderen Gruppen. Aber generell ist es so, dass diese großen Firmen Casting-Aufrufe ausschreiben und sagen, wir wollen eine neue Gruppe gründen, wir suchen Frauen, Männer im Alter von bis. Fängt oft sehr jung an, muss man sagen. 13, 14 ist nicht ungewöhnlich, dass da schon so die Grenze liegt und zu alt sollten sie nicht sein. Ich glaube maximal 20 wahrscheinlich, wenn die als erstes so gecastet werden. Und dann kommen die Leute dahin und dann zeigen sie, was sie drauf haben, wie gut sie tanzen können, wie gut sie singen können. Und dann sitzt da ja, ein bisschen wie bei DSDS auch, nur dass das halt nicht alles fürs Fernsehen mitgefilmt wird. Nicht unbedingt. Es gibt auch Castingshows, wo es fürs Fernsehen mitgefilmt wird, aber in der Regel nicht. Sitzen da die Leute und die aus der Branche kommen, machen sich Notizen und dann kommt man eine Runde weiter und eine Runde weiter und so weiter und so fort. Und dann geht es so ein bisschen daran, die Gruppe zusammenzustellen. Welche Charaktere passen gut zusammen? Wie ist die Chemie? Welche Rollen braucht es in einer Band, dass sich die Band vollkommen anfühlt? Also wenn du vier Sänger hast und nur einen Rapper, dann ist das Gleichgewicht nicht so richtig da. Das heißt, da muss man gucken. Und haben wir genug Leute, die wirklich gut sind im Tanzen, die wir bei den Choreografien nach vorne stellen können? Also da passiert dann ganz viel Arbeit, um zu gucken, wer passt alles in die Band rein. Und dann, wenn das feststeht, also in der Zwischenzeit wird immer noch viel trainiert und so, das zieht sich wirklich über einen langen Zeitraum. Wenn das feststeht, wer in die Band kommt, dann geht es so richtig in die heiße Phase. Dann werden Songs geschrieben, auf die Member geschrieben, teilweise je nachdem, ob sie involviert sind oder nicht, kommt das dann auch noch mit dazu. Sie haben ewig langes Training, also dass die da, keine Ahnung, 20 Stunden trainieren am Tag, ist nicht ungewöhnlich. Also das ist echt krass. Die haben auch strenge Essenspläne, wie sie aussehen müssen und so. Das muss man auf jeden Fall kritisieren. Das ist echt nicht ungefährlich. Aber wir gucken auch oft aus unserer westlichen Brille drauf und sagen, oh mein Gott, das sind ja alles noch Kinder und wie kann man das machen? Ja. Aber wenn man sich mal anguckt, wie läuft das denn im Fußball ab? Ne, die ganzen Jugendlichen, die im Fußball groß rauskommen wollen, die müssen auch mit 12, 13 in irgendwelche Trainingscamps gehen und trainieren von morgens bis abends, gehen auf eine Sportschule, wo das alles daran angepasst ist. Also wenn man einfach in so einer Art von Beruf groß rauskommen möchte in der Öffentlichkeit, muss man oft schon sehr früh anfangen. Das ist einfach so. Ja, und dann gibt's das Debüt, wenn die erfolgreich sind oder auch nicht. Es gibt auch Leute, die kurz vorm Debüt nochmal rausgekickt werden aus der Gruppe, weil die merken, okay, es passt eben doch nicht. Also der Druck ist sehr groß, muss man sagen. Wie gesagt, bei BTS war das ein bisschen anders. Da hat es so gestartet, dass der CEO von Big Hit Entertainment, Bang Hyuk, der hat damals Kim Namjoon, den jetzigen Anführer, RM ist sein Künstlername, rappen gesehen in der Underground-Szene und war so, oh mein Gott, der rappt so gut, der ist mega, um den herum werden wir unsere neue Gruppe aufbauen. Und dann war er so ein bisschen das erste gesetzte Mitglied und dann haben sich so die anderen so ein bisschen drumherum gesammelt, teilweise auch durch Castings. Aber das ist so ein bisschen das System, wie es abläuft. Und ich glaube, als K-Pop-Idol, man hat es nicht leicht in diesem System, ehrlich.
Und du meinst auch dieser Drill, das ist dann was, was man auf jeden Fall bei euch dann im Podcast sehr detailliert nachhören kann. Dieser dieser Drill mit den Choreografien, dass der auch so extrem ist, wie man sich das eigentlich auch in Europa nicht vorstellen könnte. Ich meine, es gab ja so Bands wie Backstreet Boys oder NSYNC so Anfang
natürlich,
der 90er,
natürlich
Mitte
gab's
90er.
Natürlich gab es das. Ne? Ja. One Direction ja auch und so.
Genau, ja.
Es ist ein anderes Level, das muss man einfach sagen. Und das ist aber, glaube ich, auch das, was den Unterschied macht. Weil ich glaube, dass kaum jemand sich damals ein Backstreet Boys Video angeguckt hat und gesagt hat, oh mein Gott, die Choreografie ist ja insane. Oh mein Gott, wie krass. Sondern man war eher so, oh, der Song ist cool, oh, die haben voll die coole Bühnenausstrahlung, oh, die sind ja ganz cute, keine Ahnung, ich war nie Backstreet Boys Fan, was man sich da so gedacht hat halt. Aber wenn man sich K-Pop-Idols anguckt, wenn man sich BTS-Videos anguckt, dann ist oft das, was einem so hängen bleibt, wie krass die Choreografien sind, wie perfekt das aussieht, dass man sich wirklich fragt, ist das real? Können die das for real? Ist das, also, so können doch Leute nicht tanzen. Und dann sieht man Live-Auftritte von denen bei irgendwelchen großen Shows oder eben auch auf Konzerten. Und dann sieht man, doch, ja, so können Menschen tanzen. Es sieht nicht menschlich aus, weil es zu perfekt ist. Mhm. Aber mit sehr viel hartem Training geht's. Ja.
Du hast ja diese Casting-Aufrufe eben angesprochen.
Ja.
Wo finden die denn eigentlich statt? Und hat sich das in den letzten Jahren auch verändert? Weil inzwischen findet ja extrem viel auf Social Media, auf YouTube, Instagram, sonst TikTok statt. Also wie ist so dieses Recruiting? Wie treten die, ich sag jetzt mal, die Musiklabels, wie treten die an Talente ran oder wie spüren die auf?
Also da hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich glaube, die alten Taktiken werden teilweise heute auch noch angewendet, aber nicht mehr so viel. Früher war es tatsächlich auch oft gang und gäbe, dass Leute aus diesen großen Labels zu, keine Ahnung, Dance-Practices von irgendwelchen Tanzgruppen hingegangen sind oder irgendwelchen Tanzwettbewerben von irgendwelchen Underground-Sachen oder Gesangswettbewerben oder so. Und wenn sie dann jemanden gesehen haben, den sie gut fanden, haben sie den deren Visitenkarte gegeben und gesagt, hey, melde dich mal bei uns, so nach dem Motto. Es gab auch große Aufrufe, die wurden dann so, ja, damals gab es schon auch YouTube und Facebook und so, das war ja schon so 2010, 2011, 12, 13, wo BTS ihr Debüt hatten, war das schon so langsam ein Ding, da wurde sowas auch geteilt und heutzutage läuft es, glaube ich, wirklich größtenteils über Social Media. Früher war das auch viel, Korea-zentrierter. Also wenn du nicht in Seoul gewesen bist, dann hast du keine Chance gehabt. Und jetzt ist es bei Big Hit auch so, wenn die Casting-Aufrufe machen, dann machen sie die weltweit. Dann schreiben sie wirklich rein, wir suchen weltweit. Und wir haben Castings, die finden dann und dann da in Australien statt, dann und dann da in Thailand und so weiter. Nehmen sie alle möglichen Länder irgendwie mit rein, reisen um die Welt und casten von der ganzen Welt aus ihre Leute und haben so dann eben auch ja, international multikulturelle Gruppen.
Es gab ja auch den Fall, dass irgendwie ein Talent, das habt ihr skizziert, dann irgendwie entdeckt wurde, als er gerade aus dem Bus ausgestiegen
ja,
ist,
genau,
zur Uni
zum
gefahren
Beispiel.
Ist. Aber das ist dann wahrscheinlich eher tendenziell heute im digitalen Zeitalter die Ausnahme.
Definitiv.
Ist es denn auch so, also das könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass auch Talente oder die das Ziel haben, Popstar zu werden, ja ihren Content auch selbst an die Produktionsfirmen herantragen oder
definitiv passiert
über eigene
das.
YouTube-Kanäle dann veröffentlichen. Ja. Da gibt es wahrscheinlich heutzutage auch eine ganz andere Selbstinszenierungskultur und ganz andere Plattformmöglichkeiten, wie man sich selber auch schon verwirklichen kann, präsentieren kann mit dem, was man macht, wenn man tanzt, wenn man singt und so weiter.
Voll. Voll. Also ich glaube, das gibt es auf jeden Fall. Ich sehe immer mal wieder Leute, die aus allen möglichen Ländern kommen und sagen, ich will Idol werden und die dann ja ihre YouTube-Videos hochladen. So, ich habe bisher noch nicht erlebt, dass diese Leute dann wirklich von den großen Firmen unter Vertrag genommen wurden. Ich habe eher das so erlebt, dass, also kann sein, dass es passiert ist, dann habe ich es nicht mitbekommen. Das ist durchaus möglich. Ich habe da jetzt nicht den perfekten Überblick, aber dass die Leute sich so selbst inszenieren und ihre Sachen an die Labels schicken, das kommt sicherlich vor. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht diese Eigeninitiative schon auch begrüßt wird, aber das Level und das Niveau ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr hoch und das zu erreichen ist nicht so einfach. Also, wie gesagt, ich habe es noch nicht mitbekommen, dass dadurch jemand wirklich in einer Band gelandet ist.
Ja. Ihr arbeitet das auch noch sehr stark heraus. Das ist ja diese Debut-Stage, glaube ich, heißt das. In diesen, da gibt es ja, ich glaube, so einzelne sehr, sehr wichtige Fernsehsendungen noch im TV. Früher gab es sowas bei uns in Deutschland, Top of the Pops hat sich das genannt. Das gibt es inzwischen, das ist lange verschwunden.
Ja.
Aber da gibt es das noch und das ist praktisch auch ein entscheidender Moment, wo sich dann so rausstellt, ist dann die Akzeptanz da und ist die Basis dann auch geebnet, um einen weiteren Step zu gehen? Ist es tatsächlich, das ist ja praktisch dann eine ganz, ganz wichtige Ebene, so in diesem Idol-Making, ist das tatsächlich im Jahr 2026 immer noch so, dass da diese Fernsehshows so einen großen Stellenwert einnehmen? Oder sieht man da auch, wie sich da praktisch die Mediennutzung verlagert dann in Streaming? Oder ist das praktisch anders noch in Südkorea als hier?
Ich würde sagen, das spielt nicht mehr so eine ganz große Rolle, wie das früher gespielt hat. Also jetzt ist es viel mehr, läuft das über YouTube. Also diese, dass die Musikvideos sind, klar, die treten dann schon auch auf oder machen oft auch ihre eigenen Livestreams. Und es gibt diese Fernsehsendungen und die YouTube-Channel von diesen Fernsehsendungen auch, gibt es auch noch. Das läuft, glaube ich, einfach alles nicht mehr so linear. Also das ist jetzt, ich meine, das läuft ja bei uns auch nicht linear und Südkorea ist bei sowas immer eher ein bisschen weiter voraus als wir. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sich 20.15 Uhr hinsetzen und sagen, oh, welche neue Gruppe kommt raus, sondern es ist eher so, man bekommt das schon mit von der Firma, weil die schon vorher Sachen gepostet haben und dann kommt das große Musikvideo raus und dann kommt das erste Mal ein Live-Auftritt irgendwo raus. So, das kann auch, ja, am liebsten würden sie das natürlich auch oft gerne in irgendwelchen amerikanischen westlichen Shows oder sowas haben, aber da das Debüt zu haben, schwierig, sag ich mal. Mhm.
Es hat so auf mich den Eindruck gemacht in eurer Schilderung, dass es auch so, so einen kollektiven Gedanken hat, sodass die Gemeinde oder die Gesellschaft so den Daumen hebt.
Ja, so ein bisschen abstimmt sozusagen.
Über,
ne?
Ja, genau. Ne? Ja, aber das findet dann wahrscheinlich über Likes statt, klar. Genau. Da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten inzwischen. Aber natürlich, also in Europa gibt es halt noch so den Eurovision Song Contest, wo man sagt, das ist noch so eine Ausnahme, wo auch lineares Fernsehen so einmal im Jahr, sagen wir mal noch so vielleicht so 10 Millionen Leute irgendwie zieht.
Ja.
Und vielleicht ist das da in der Form noch so ein bisschen, aber klar hat sich das dann wahrscheinlich
Das hat sich, glaube ich, auf jeden Fall mehr ins Internet verlagert, so wie alles halt.
Ja. Was glaubst du, nochmal so Richtung Ende tendiert, was glaubst du, warum eigentlich gerade in Südkorea sich so dieses System so ausgebildet hat, so dieses Idol-System auch mit diesen ganzen sehr planerischen, sehr durchdachten Musikbranchenmechanismen, mhm, die dahinter stecken. Was glaubst du, warum das gerade da so entstanden ist?
Das ist eine sehr gute Frage und da kann ich natürlich als Deutsche nur mutmaßen. Das ist natürlich, da müsste man jemanden fragen, der sich wahrscheinlich mit der koreanischen Kultur noch besser auskennt und noch mehr auseinandergesetzt hat. Mein Gefühl ist, die südkoreanische Kultur ist, wie viele ostasiatische Kulturen, sehr leistungsorientiert. Da ist es sehr, sag ich mal, normalisiert, dass man Dinge so viel plant, dass es um die Karriere geht, dass es um Erfolg geht, darum irgendwie erfolgreich zu sein, was auch oft bei diesen Ländern mit der Geschichte des Landes zu tun hat, weil viele von diesen Ländern kommen aus krasser Armut. Denen ging es nicht sonderlich gut und die konnten sich nur aus dieser Armut befreien, sage ich mal, indem sie halt hart gearbeitet haben, große Firmen etabliert haben und so ihre Länder an einen wirtschaftlichen Wachstum herangeführt haben. Und ich glaube, dass diese Mentalität tief verankert ist in diesen Menschen, dass man sagt, okay, nur durch Leistung, nur durch harte Arbeit und Fleiß und gute Planung und dass alles vernünftig getaktet ist, kann ich solche Sachen auch gut erreichen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, da spielt die koreanische Regierung keine ganz so kleine Rolle, weil die relativ früh erkannt haben, okay, unsere Kultur, die sind sehr traditionell und sehr kulturverbunden, mehr als wir Deutschen, aber die haben sehr schnell gemerkt, okay, vielleicht ist das was, mit dem wir expandieren können, dass wir exportieren können sozusagen, wo wir die Leute einfach auf unser Land aufmerksam machen können. Und dann gab es ja von der Regierung wirklich Ministerien, also so wie so Kulturministerien, ja, deren Aufgabe es ist, und auch schon früher praktisch war, sich darum zu kümmern, um Musik zu fördern, Kunst zu fördern, Filme und Fernsehen zu fördern. Ich meine, Südkorea, das ist ja nicht nur K-Pop. Das ist ja, diese Hallyu nennt man das, die koreanische Welle.
Ja.
Da spielt ganz viel mit rein. K-Dramas und es gibt ja viele Filme. Ich meine, Parasite haben wahrscheinlich die meisten gesehen. Ein Riesendurchbruch, Gangnam-Style. Also das ist, irgendwann hat das so eine Welle losgetreten, so eine Schwelle übertreten, eine Wand durchbrochen und da hat dann die Regierung gemerkt, ey, das tut unserer Wirtschaft richtig gut, dass die Leute sich plötzlich mega für Korea interessieren, weil dadurch auch der Tourismus in Korea mega boomt, das muss man einfach sagen. Und dann stecken sie da natürlich mehr Energie rein.
Ja, das wäre praktisch jetzt nochmal die Brücke zu unserem allerletzten Punkt, den ich interessant finde, mit diesen ganzen Plattenfirmen. Wie ist denn das so? Steckt dann da tatsächlich auch irgendwie die Regierung mit hinter und macht die dann irgendwie Einflüsse geltend? Also wenn da jetzt zum Beispiel so jemand, die Plattenfirma von BTS dann praktisch, steht er da irgendwie in Kontakten oder gibt es da irgendeine Wechselwirkung?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ja immer noch eine freie Marktwirtschaft in Korea. Da können die Firmen so agieren, wie sie wollen. Natürlich sieht die Regierung das gerne. Und es gab zum Beispiel zwischen dem ehemaligen, der ist jetzt nicht mehr Präsident, aber dem ehemaligen Präsidenten Südkoreas und BTS schon eine enge Verbindung. BTS hat von ihm mal einen Kulturorden überreicht bekommen. Die haben dann schon auch, die waren so ein bisschen Repräsentanten des Landes, das merkt die Regierung schon. Aber es ist jetzt, glaube ich, definitiv nicht so, dass die Regierung sagt, ach, das wollt ihr in eure Songtexte reinschreiben. Nee. Also da haben die, glaube ich, kein Mitspracherecht. Also nicht, dass ich wüsste zumindest.
Ja, der letzte Punkt ist, du hast oder ihr habt das rausgearbeitet, dass ja BTS selbst auch Kritik an diesem Idol-System geübt haben. Also genau gerade dieser Leistungsdruck, den du eben ausargumentiert hast und auch ein paar gesellschaftliche Faktoren in Südkorea. Wie ist denn das? Gab es da dann auch negative Auswirkungen auf die? Weil ich stelle mir dann schon die Frage, dürfen die sich das dann überhaupt rausnehmen? Auch vor ihrem Plattenlabel, aber auch so vor der südkoreanischen Regierung. Gab es da mal irgendwie negative Konsequenzen?
Nein, gab es nicht. Bei BTS ist es, glaube ich, so, je erfolgreicher man ist, desto mehr darf man sich auch erlauben, desto mehr darf man sowas auch kritisieren. Und die sind jetzt an einem Punkt des Erfolgs, da kann ihnen keiner mehr was. Also wenn sie jetzt Kritik äußern, dann hat das für sie keine negativen Konsequenzen, zumindest nicht nach außen hin. Und wenn sie sich mal beschweren und sagen, dass sie kaputt sind und so, dann kommt das, sage ich mal, unterschiedlich gut bei den Fans an, also die internationalen Fans, die finden das immer sehr gut, diese Ehrlichkeit. Die koreanischen Fans, die sind oft so ein bisschen verständnislos, weil das für sie so normal ist, dass man sich ja so anstrengt und die halt einfach in einer anderen Kultur groß geworden sind, als wir jetzt zum Beispiel. Aber dass das jetzt so große negative Auswirkungen hat, die sagen ja jetzt nicht in ihren Songtexten, hier Kandidat bla 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 von Partei bla bla bla, der ist super oder der ist nicht super. So, dieses, das ist immer noch Kunst und Kunst darf viel, auch in Südkorea. Da muss man zwischen den Zeilen lesen, da ist viel Interpretationsspielraum. Ja. Die sagen das nie so klar, aber wenn man es weiß, dann kann man das auf jeden Fall aus den Songtexten rauslesen. Ja. Also ich habe nie gehört, dass es für die jetzt, weil sie Kritik geäußert haben, negative Konsequenzen hatte.
Okay. Vielleicht kannst du ganz zum Schluss deine Perspektive in die Zukunft noch mal, vielleicht auch ein bisschen positiv oder negativ, je nachdem. Glaubst du, dass es jetzt noch so weiter sich durchziehen wird? Also, dass so jetzt auch diese koreanische Welle und auch der ganze Erfolg von K-Pop und BTS, dass der jetzt auch in den nächsten Jahren vielleicht sich noch steigern kann? Gibt es da überhaupt noch Steigerungspotenziale oder zumindest sich halten kann? Was ist da so dein Gefühl?
Es fühlt sich für mich gerade aus meinem Bauchgefühl heraus so ein bisschen so an, als hätten wir so ein Plateau erreicht. Wie man das manchmal von so Statistiken kennt, dann kommt man an so einen Punkt und da drüber zu kommen, ist sehr, sehr schwer. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch eine größere Steigerung gibt. Klar, vielleicht, dass man irgendwann sagt, wirklich jeder Mensch auf der Welt weiß, wer BTS ist, weil das ist immer noch, obwohl sie riesig sind und erfolgreich sind und eigentlich schon Mainstream sind, trotzdem merkwürdigerweise so ein Nischending, dass das einfach bei vielen Leuten noch gar nicht angekommen ist und die sagen, ich habe noch nie von BTS gehört, ich weiß gar nicht, wer das ist, was ist K-Pop überhaupt? Aber K-Pop ist immer noch extrem erfolgreich, auch vor allem jetzt immer mehr in den westlichen Ländern, in Korea und in Asien sowieso. Aber im Westen wird es immer erfolgreicher, auch die Filme und Serien erfreuen sich großem Erfolg. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so ein exponentielles Wachstum ist. Ich habe das Gefühl, wir sind an einem Punkt angekommen, wo sie schon sehr erfolgreich sind. Und klar wird der Erfolg wahrscheinlich noch stetig weiter wachsen. Aber ich wüsste nicht, wie BTS noch erfolgreicher sein könnte, ehrlich gesagt. Die haben schon ungefähr alles erreicht.
Ja, dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Eindrücke, die du mit uns geteilt hast, um uns so ein bisschen in diese Welt eintauchen zu lassen.
Sehr gerne.
Danke und alles Gute.
Dankeschön.